Hallo Freunde, ich bin's hier, der liebe Justin wieder. Weiter geht's mit dem zweiten Teil von unserem Interview mit Tom. Tom Geldschläger über sein neuestes Album und jetzt darüber, wie es war, in Dolby Atmo aufzunehmen, zu mixen und wie man dieses Album am besten genießen kann in Dolby Atmo, wenn das nicht versuche, hier diesen Text einzusprechen. Haut mir der liebe Ingi seinen Schwanz ins Gesicht. Na, Kleiner, willst du auch noch was sagen? Gib mir Donuts! Alright, wir legen los und gehen rein in die Folge. Gehen wir mal in die Soundgeschichte rein, weil der klangliche Aspekt oder die Produktion hinter diesem Album hat nochmal einen weiteren, ich nenne es jetzt mal Unique Selling Point, auch wenn das ein sehr verschriebenes Wort ist, gegenüber anderen Alben. Ich meine, es ist nicht nur der Text, es ist nicht nur die Musik und alles, was da drin steckt, sondern eben auch, wie es produziert worden ist. Erzähl doch mal ein bisschen mehr und vor allem von der, ich finde die Entstehungsgeschichte, wie du überhaupt darauf kamst, ein Album mit dieser Soundqualität, sag ich mal, ausstatten zu wollen, diese Geschichte mit dem Kino und so weiter und so fort. Sehr interessant und ich glaube, unsere Zuhörer würden das auch liebend gerne hören.
Okay. Gibst du mir jetzt etwa den Freifahrtschein, endlos zu monologisieren?
Yes, ja, dann kann ich in der Zeit veganer Hauchgenuss Curry-Typ Händchen essen.
Dann hau mal rein.
Wow. Also ich bin ja eben schon seit vielen Jahren quasi hauptberuflich Mixing, Mastering, Engineer, Musikproduzent. Das ist also eine Sache, die ich tagtäglich mache für andere Künstler. Und eine Sache, die ich halt persönlich einfach, für die ich stehe, ist quasi jedes Projekt, jede Band mit einem ganz eigenen Sound zu versehen und zu versuchen, einen Sound zu erstellen, den es halt so noch nicht gibt. Und das ist eine Sache, die vielleicht nicht unbedingt super populär ist in der aktuellen Metal-Szene, weil da es viel mehr darum geht, halt bestimmte aktuelle Szene-Standards umzusetzen. Das muss dann halt so knallen wie bei Sleep Token. So. Ja. Und die Drum-Sounds sind halt nichts wert, wenn sie halt nicht so sind wie auf der letzten Knock Loose oder so. Und das sind alles Sachen, die ich auch mag und ja, ich geil finde, aber für mich war es immer wichtig, einfach Dinge für sich stehen zu lassen und zu gucken, was ist denn das Einzigartigste, das für sich Stehendste, was wir jetzt hier machen können. Und daran habe ich halt die letzten mittlerweile auch 15 Jahre gearbeitet mit anderen Leuten, mit meinen eigenen Sachen und so weiter. Und so war klar, dass ich bei Changeling natürlich auch auf gar keinen Fall musikalisch dieses Riesenfass aufmachen werde und dann halt irgendwie, keine Ahnung, den Sound von Lorna Shore als Vorbild nehmen würde. Das würde halt nicht passieren. Mhm. Bestimmt gibt es einige Leute, denen es viel besser gefallen würde, wenn das so wäre. Fair enough. Aber da muss ich halt ganz einfach sagen, das will ich halt nicht. Und deswegen war mir von vorneweg sehr wichtig, dass das Album halt eben Platz hat und Dynamik und einen Sound, der eben für sich steht, den du nirgendwo anders findest, der aber gleichzeitig hoffentlich konkurrenzfähig genug ist. Und das war erstmal die Ausgangsposition, die Ausgangssituation. Was natürlich nicht immer alles andere als einfach ist, wenn man halt eigentlich kein Budget für sowas hat. Ne? Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Es gibt Aspekte mit der Produktion, mit denen ich wahnsinnig zufrieden bin und Sachen, die ich natürlich gerne noch viel besser hinbekommen hätte oder die, von denen ich mehr erwartet hätte, wie sie geliefert wurden. Aber so ist es halt immer. Ne? Es gibt immer noch nächstes Mal und Verbesserungsmöglichkeiten. Aber das war so die Ausgangsposition, darum ging es mir. Und dann habe ich die Musik geschrieben und habe halt nach diesem einzigartigen Sound gesucht. Und dann trug es sich zu, dass ich durch eine Freundin gefragt wurde, hey, ich habe hier Karten für das Rammstein Zeit Release Listening Bla Session Konzert. Hast du Bock mitzukommen? Und ich hatte halt tatsächlich Zeit und dachte, ja, okay, warum nicht? Ich bin jetzt kein großer Rammstein-Fan, aber warum denn nicht?
Wann war das? Das muss so 2021, 2020 gewesen sein?
Ja, so ungefähr, genau. Ja. Also auf jeden Fall in der Pandemie schon. Und dann sind wir halt dahin gegangen und wir haben uns in ein Kino gesetzt. Und in diesem Kino wurde dann die Dolby Atmos Version von Zeit, von dem aktuellen, damals aktuellen Rammstein-Album. Ich glaube immer noch deren aktuelles Album. vorgespielt und wir hatten perfekte Plätze und ich hatte mich vorher mit der Thematik nie so richtig auseinandergesetzt. Also mein Vater hatte dann eben auch so zeitweise mal eine Dolby Surround Heimkinoanlage zu Hause, als es uns finanziell ein bisschen besser ging. Und natürlich habe ich eben auch im Kino schon oft eben Mehrkanal und Surround Sound gehört, aber es war jetzt nicht irgendwie großartig auf meinem Horizont, so das ist so das große Ding. Und dann saß ich halt da und wir haben dieses Album gehört und über die Qualität von dem Album kann man sich streiten, das ist eine ganz andere Diskussion, aber was ich da gehört habe und was ich plötzlich so für Lightbulb-Moments hatte, das hat mein Leben halt wirklich schlagartig verändert, muss ich ganz einfach sagen, weil ich, und das ist aus folgendem Grund, wenn man Metal produziert und mischt und mastert, wie ich, und das sind ja mittlerweile viel, 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 viel mehr Leute, die sich für diese Thematik interessieren. Also Metal-Produktion und Mixing und Mastering sind ja nicht mehr, ist ja nicht mehr eine Sparte, die halt nur irgendwie vielleicht 300 Leuten auf der Welt wichtig ist, weil es dafür ausschließlich die Experten gibt und die Profis gibt und alle anderen haben keinen Zugang zu dieser Welt, sondern es ist ja mittlerweile ein richtiger Sport. Ne? Es gibt super viele Leute, die sich dann Tutorials angucken und die halt irgendwie sich für diese Thematik interessieren, manchmal viel zu viel, weil sie halt darüber die Musik vergessen, aber das ist noch ein anderes Thema. Also das ist ja ein großes Ding, Metal-Produktion und wie Metal klingen soll. Und die ganze Metal-Welt hat schon immer ein großes Problem gehabt und das wird mit jedem Jahr größer. Und dieses Problem ist, dass Metal einfach aufgrund der Art und Weise, wie diese Musik funktioniert, gerade wenn sie komplexer wird und wenn halt mehr passiert als nur eine Band, einfach nicht in Stereo passt. Und das ist erstmal vielleicht eine komische Aussage für Leute, die Metal hören und sagen, ja, wieso, aber funktioniert doch wunderbar. Naja.
Die Gitarre links, Gitarre rechts, ne? So
genau.
Stereo.
Das Problem. Schießt
auch vor der Bühne.
Ja, ja. Und das Problem dabei ist, dass im Metal nicht nur durch die Lautstärke, sondern vor allem eben auch durch den Verzerrungsgrad der verschiedenen Sachen. Gerade wenn du eben Extrem-Metal hast, wo du halt, da hast du sehr hohe Tempi, sehr viele Noten, extrem verzerrte Instrumente links und rechts. Du hast sehr oftmals bei der Musik, die ich mache, aber vielleicht auch Bands wie Flash God Apocalypse oder Devin Townsend oder Epica. Also ne, Bands, die halt eine Metal-Band auf die Bühne stellen, und dann vielleicht eben noch orchestrale Instrumente und alle möglichen anderen Sounds und Elemente da mit reinbringen, dann hat man das Problem, dass jeder von diesen Sounds und diesen Instrumenten in ihrer natürlichen Form, wenn sie aufgenommen sind, eigentlich die passen nicht in dieses Gefäß von unserem Stereo-Mix. Das ist einfach alles viel zu groß. Alleine schon diese zwei Rhythmusgitarren links, rechts, die halt voll fett und verzerrt sind. Und wir wollen die immer größer und wir wollen unseren Gitarrensound so fett wie möglich haben. Aber das kann alles nicht koexistieren. Das ist physikalisch nicht möglich. Und das ist halt, dass wir Wege gefunden haben, über die Jahre damit umzugehen und da zu tricksen, dass wir es jetzt geschafft haben, eben einen fetten, super brachialen Metal-Sound halt auch über irgendwie Handyspeaker gerade so rüberzubringen. Das ist hat natürlich viele Jahre gedauert und das haben wir geschafft, aber es ist trotzdem immer noch dasselbe Problem. Wir müssen unsere tollen, großen, ausproduzierten Spuren, die wir aufgenommen haben, die müssen wir immer kleiner machen, um durch unser Stereo-Nadelöhr zu kommen, durch unsere Boxen. Wir müssen, also das heißt, bei einer Band wie Lorna Shore mit diesen hohen Tempi oder bei einer Band wie Epica mit ihren orchestralen Sachen oder eben bei mir mit Changeling. Da müssen wir halt diese Instrumente so weit beschneiden in ihrem Frequenzgehalt, in ihrem Sound, dass wir am Ende dann so ein Gebilde kriegen, wo man alles erahnen kann und so die wichtigsten Sachen raushört, aber natürlich kann dann halt das Klavier nicht das kann keine tiefen Frequenzen haben, weil die einfach vom Bass schon weggenommen werden. Natürlich kann die Lead-Gitarre halt nicht so viel Höhen haben und nicht so viel Bass wieder wie die Rhythmusgitarre, weil das schon besetzt ist und so weiter und so fort. Und das, also je mehr Spuren du hast, je mehr Elemente du in deinem Arrangement hast, desto schlimmer wird dieses Problem. Und das kennt, glaube ich, jeder, der eben schon mal Songs in dem Bereich geschrieben und aufgenommen hat und jetzt kein Profi-Mixing-Mastering-Typ ist. Du machst die Regler hoch und hast an all diesen Sounds gearbeitet und bist eigentlich zufrieden mit deinem Gitarrensound und deinen Drums und hier und da. Und es am Ende kommt nur ein riesiger Matsch daraus, weil diese Dinge einfach zu groß sind, um dann koexistieren zu können.
Mhm. Naja, und dann gehst du hin und schneidest halt die Frequenzen weg, damit dann die einzelnen Instrumente halt ihren Platz bekommen.
Ganz genau.
In einem bestimmten Bereich.
Und ja, genau, du schneidest den Platz quasi weg. Genau.
Ja,
du
schneidest
den Platz quasi weg. Ja, ja, ja.
Also du musst halt wie so ein Bildhauer überall was wegnehmen, damit am Ende das übrig bleibt, was halt irgendwie dann das gut genug rüberbringt. So, und fast forward, das habe ich mein ganzes Leben lang eben auch gemacht. Und jetzt sitze ich in diesem Kino, höre diese Rammstein-Platte an und plötzlich merke ich, wow, Moment mal, das ist gleichzeitig das größte Schlagzeug, der größte Bass, die größten Rhythmusgitarren, die größten Vocals und noch ein Orchester und ein Chor, die ich je gehört habe, parallel, weil sich das hier gerade einfach verteilt auf viel mehr Membranfläche in einem 360-Grad-Raum mit viel mehr Lautsprechern, kann ich allein dadurch, dass die Dinge nicht am selben Ort sein müssen, muss ich eben nicht mehr alle Instrumente durch diese zwei kleinen Stereo-Lautsprecher pressen, sondern ich kann denen jeweils einen eigenen Ort geben, wo sie ihre Kraft entfalten können. Und allein durch diese Trennung fällt ein Großteil von diesem Problem weg. Und das war erstmal ein riesen Mindblower für mich. Und dann natürlich zeitgleich, auf diesem Rammstein-Album gibt es dann zum Beispiel einen Song, der heißt Angst. Gibt es halt so einen Riff. Und das hat so einen Whammy-Bar-Part, wo dann halt ein paar Töne hochgepitcht werden für eine Oktave oder zwei. Und in diesem Atmos-Mix ist dann die Rhythmusgitarre schwer unten vorne, so wie man es erwartet, in Stereo. Und dann kommt halt dieser Gitarrenpart und plötzlich geht's weep nach oben. Ja. Und man fühlt es körperlich, wie das plötzlich nach oben geht, um dann wieder runterzufallen. Und ich dachte, Alter, wow. Kreativ gesehen war das für mich extrem inspirierend, einfach zu merken, auf der einen Seite löst das diese Platzproblematik zu einem Teil, einem Großteil. Und auf der anderen Seite hat das im Ausdruck her so viele neue kreative Möglichkeiten für das, was ich machen will. Das ist ja insane.
Genau, ja. Also du bist ja dann oder hast auch die Möglichkeit, die Gitarren im Prinzip anders zu positionieren.
Genau.
Währenddessen und kannst halt dann auch die um dich rumkreisen lassen oder halt ganz verrückte Sachen machen, weil man ja quasi mittendrin sitzt in der Musik.
Du sagst es.
Und, genau. Und sie spielt halt nicht mehr von vorne.
Genau,
das
richtig.
Das ist super spannend, ja.
Und ja, so ein bisschen so wie mit der Fretless-Gitarre war das wieder einer von diesen Momenten, wo ich wusste, okay, ich glaube, ich habe das Gefühl, ich kann hier was beitragen und ich kann was machen, was diese gesamte Musik, oder ich weiß, manche Leute finden das halt wahnsinnig arrogant, wenn ich so das sage, aber es ist halt einfach so, so fühle ich das in dem Moment. Es war immer das, was ich machen wollte, Sachen neu zu erfinden und Welten zu schaffen, wie Florian das sagen würde. Das ist es, was ich tue. Diese Welten müssen nicht jedem gefallen, aber das ist, darüber denke ich halt nach. Und in diesem Moment, in diesem Kino, hatte ich wieder einmal eine von diesen Eingebungsmomenten, wo ich dachte, okay, ich glaube, hier sagt mir irgendwas, dass ich mit dem, was ich tue, hier nochmal ganz neue Welten aufmachen kann und ich muss das jetzt weiterverfolgen. Ich kann jetzt nicht mehr zurück, ich habe jetzt die Zahnpasta aus der Tube gedrückt, ich krieg die nicht mehr wieder rein.
Ja, sorry.
Ja, alles gut, sag mal.
Nee, das Ding an der Stelle ist ja auch, dass man, wenn man in das Musikhören wieder reingeht und hat diesen Dolby-Sound, geht man auch ein bisschen wieder bewusster mit einem Album um und mit der Musik selber, wenn man sie hört. So ein Stereo-Hören ist ja einfach konsumieren, finde ich. Aber wenn man jetzt zu Hause sitzt, zum Beispiel seine Anlage hat, die das unterstützt und so, dann ist es so ein bisschen wieder das, man kann so ein ganzes Album hören und da drin sich, ja, da drin aufgehen und einfach ganz bewusst mal wieder Musik hören. Also ich hoffe so ein bisschen, dass dieser Trend, der jetzt auch mit dem Atmos kommt, dass der die Leute wieder mehr zu bewussten Musik hören führt.
Guter Punkt.
Bringt mich zu etwas, wo ich direkt mal fragen würde, wie kann man das denn dann in Dolby eigentlich am besten, ich sag mal, hören und auch zelebrieren, weil die Leute, die den Podcast kennen, wissen, ich bin, was Audiotechnik und so angeht. Also ich arbeite seit einem halben Jahr mit einer Speakerbox, weil bei meiner linken Monitorbox hat der Kater das Kabel durchgebissen und ich habe absolut kein Problem damit, nur auf rechts zu hören aktuell, weil für Instagram-Geschichten brauche ich kein Stereo. Nee, aber wie konsumiert man das sowas, diesen Albus-Sound am besten? Braucht man dafür diese Anlage oder braucht man dafür direkt ein Kino? Oder wie ist das in deiner Planung?
Ja, das ist jetzt nochmal eine schwierige Area bei der ganzen Geschichte, ne? Also so geil das auch ist und so inspiriert ich dadurch dann war, habe ich natürlich dann eben auch sehr schnell rausgefunden, ja, okay, also es ist natürlich, die Einstiegshöhe ist super hoch. Also man braucht, um diesen Effekt, den ich da gehört habe, um wirklich den Surround Sound, den 360 Grad Immersive Spatial Audio, Denglisch Sound zu kriegen, da braucht man natürlich eben auch mindestens eben ein entsprechendes Setup. Also zum Beispiel Changeling haben wir in 7.1.4 gemischt. Das heißt, ich habe zwei Stereo-Boxen, eine Center-Box, macht schon mal drei, dann zwei Boxen links und rechts neben mir, zwei hinten, das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 auf der Hörerebene, auf Ohrhöhe, sagt man, glaube ich, oder auf Augenhöhe. Und dann hast du Punkt 1 ist der Subwoofer für die tiefen Frequenzen und dann hast du eben über dir nochmal vier, zwei vorne und zwei hinten. Deswegen 7.1.4. So haben wir das gemacht. Man kann sogar noch höher gehen. Aber du brauchst halt, um diesen Raumeffekt zu hören, so wie das dann gedacht ist, brauchst du natürlich noch ein entsprechend großes Setup. Das ist natürlich teuer und aufwendig und muss gut eingestellt sein und so weiter. Nur ist es so, dass einer der Hauptverkaufsargumente von Atmos ist, dass es eben nicht so wie in der Vergangenheit, wo es halt 5.1 gab und 7.1 und solche Standards, die dann gekommen und gegangen sind, nicht mehr dieselbe Nummer ist, okay, du brauchst jetzt halt dieses Equipment und dann muss jemand das genau für dieses Equipment produzieren und dann kommt irgendwann der nächste Schritt, so. Und jedes Mal musst du wieder neu investieren und jedes Mal wird das Alte wieder obsolet. Diesmal ist es so, dass Atmos und Spatial Audio generell, es gibt ja auch noch andere Formate, die Spatial Audio nutzen, da ist es so, dass die Sachen zum ersten Mal überhaupt abwärtskompatibel sind. Das heißt, diesen Atmos-Mix, den wir gemacht haben in 7.1.4, den könntet ihr auf einer Soundbar hören, den könnt ihr eben über Stereo hören, den könnt ihr über Kopfhörer hören, den könnt ihr über alle möglichen, könnt über eine 5.1-Anlage hören.
Über mein iPhone?
Den kannst du über dein iPhone hören, auf jeden Fall. Und das war früher nie der Fall, weil jetzt einfach das natürlich eben algorithmenbasiert funktioniert und das halt einfach schon Umrechnungen eingebaut sind in die Technik dahinter, die das quasi übersetzen und die dann halt checken, okay, das ist quasi die Hörsituation, die du hast. Und basierend auf dieser Hörsituation kriegst du jetzt die und die abgespeckte Variante von dem, was wir gemacht haben. Das Problem damit ist halt, eigentlich, was wir erfahren, ist halt Gaslighting. Jetzt sind wir endlich in der Psychologie angekommen. Das ist halt, also die Marketingabteilungen reiben sich natürlich die Hände, weil sie halt den Leuten verkaufen können, diese Idee, dass sie halt diesen krassen Raumsound, dieses krasse Spatial-Format zu Hause konsumieren können und sie brauchen halt einfach bloß zwei AirPods. Und das ist natürlich Blödsinn. Nein. Das ist physikalisch völlig unmöglich. Das ist Gaslighting, was da betrieben wird. Dass die Leute einfach angelogen werden, dass ihnen suggeriert wird, das ist jetzt richtig geil. Und wenn du das Gefühl hast, das ist aber gar nicht so geil, wie es verkauft wird, dann liegt es natürlich an dir. Das habe ich in der Werbung für diese verschiedenen Formate schon sehr, sehr häufig gesehen. Dachte so, oh, damit tut sich eigentlich keiner einen Gefallen. Und ich war bei so einer Podiumsdiskussion, wo ein Mitarbeiter von Dolby Deutschland war, der genau dasselbe gesagt hat und auch meinte, Leute, also der nächste Schritt muss natürlich sein, dass wir überhaupt das eben wirklich physikalisch da leisten können, was eigentlich schon quasi versprochen wird. Aber das ist ein Problem. Und deswegen würde ich zum Beispiel auch jedem sagen, der den Atmos-Mix von Changeling hören will, hört den nicht bitte, wenn ihr nicht eine entsprechend große und eine Surround-Anlage wirklich habt. Denn dafür ist der Stereo-Mix da. Habt ihr Kopfhörer? Hört den Stereo-Mix. Habt ihr Stereo-Boxen? Hört den Stereo-Mix. Habt ihr eine Soundbar? Hört den Stereo-Mix. Dafür ist er da. Aber habt ihr mindestens eine 5.1-Anlage oder habt die Gelegenheit, die einfach die Datei mitzunehmen oder ne, in so ein HiFi-Studio oder falls irgendwer jemand kennt, der ein kleines Kino hat oder solche Sachen, das ist natürlich selten und ein kleines Publikum, aber habt ihr diese Gelegenheit, fucking hell, dann zieht euch das in Atmos rein, weil das ist nochmal, das ist halt wirklich ein ganz, ganz anderes Level und ich habe dann halt eben angefangen, auch dafür zu schreiben, weswegen ich auch immer sage, dass Atmos quasi das erste Album, das erste Death-Metal-Album ist, was für diesen Raumsound auch wirklich konzipiert ist. Und ich habe kleine Storyboards geschrieben, kleine Ablaufpläne, wo Dinge dann wandern werden und wie bestimmte Sachen dann halt ja, in der Story sich fortbewegen, dass dann halt der Chor eben bei Abyss zum Beispiel, ne, da gibt es diese Vierteltonmodulation, dass der ganze Song eigentlich so ein bisschen nach oben einfach höher wird mit allem, was er hat und dann wieder runterfällt und das kannst solche Sachen kannst du natürlich in Atmos dann halt in einem Surround-Sound, in einem 360-Grad-Sound halt wirklich machen, die passieren dann halt wirklich und das ist natürlich, oder es gibt bei Anathema, dem finalen Stück, gibt es halt so eine Flamenco-Palma Percussion-Gruppe, die Florian eingespielt hat und da bist du halt in der Gruppe drin. Das heißt, diese verschiedenen rhythmischen Elemente, die passieren halt um dich herum und du kriegst das kriegst du auf eine Art und Weise mit, wenn du in der Mitte bist, wie diese verschiedenen rhythmischen Ebenen gegeneinander agieren. Das ist halt wirklich, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Das ist faszinierend und das ist wirklich ein richtiger Mindblower. Und dafür braucht man eben leider auch diese Boxen um einen herum.
Mhm. Da ist mal eine Frage, wie mischt man das denn so am besten für den Laien jetzt? Weil ich kenne halt, wenn es um das Thema Mischen geht, ich kenne meine DAW, ich weiß, da kannst du links, rechts machen, da kannst du die Lautstärke machen und sonst von dem, was ich als Laie im Bereich Tonengineering mitbekommen habe, dass man mit sowas wie Reverb auch noch ein bisschen Vordergrund, Hintergrund, sage ich mal, bearbeiten kann. Aber brauchst du dafür ein extra Programm, eine extra DAW, die diesen 3D-Sound quasi, wo du dann richtig steuern kannst, nee, jetzt müssen die Gitarren ein bisschen mehr nach links vorne und die anderen Gitarren nach rechts hinten, oder wie funktioniert das?
Jein, am Anfang war das so, dann brauchtest du halt eben zumindest Pro Tools, was, glaube ich, die erste DAW war, die ein entsprechendes, nennt sich den Atmos Renderer, den mitgebracht hat. Mittlerweile kann das eigentlich fast jede DAW mit den neuesten Versionen. Also ich bin ja Steinberg-Endorser und Steinberg hat zum Beispiel dann eben mit Nuendo super nachgebessert und hat in den neuesten Nuendo-Versionen halt also quasi Dinge, Übersetzungsprogramme, die genauso funktionieren und dann halt anders heißen. Also Logic kann das, Nuendo kann das, Cubase kann es mittlerweile auch, Pro Tools kann das. Das sind die Dinge, die ich kenne. Bei den anderen müsste man einen Experten fragen. Ich kenne mich mit Reaper 0 aus zum Beispiel. Mhm. Genau, also das ist mittlerweile kein Problem mehr. Man muss sich allerdings wirklich darauf ganz neu einstellen. Also das erfordert andere Herangehensweisen. Zum Beispiel Mastering, wie wir das kennen. Ne? Also Metal ist ja auch eine sehr Mastering-abhängige Musik in der Hinsicht, dass halt so dieser Impact, ne, und diese Lautheit von Sachen, die kommt ja zu einem großen Teil eben auch durchs Mastering, ne, wie Sachen gelimited sind und wie die ineinander geschoben werden und wie halt versucht wird, die Sachen immer weniger dynamisch zu machen, damit die am Ende so einen Limiter halt nicht überschreien und am Ende du halt nochmal ein paar Dezibel mehr in der Gesamtlautheit rausholen kannst. Das geht in Atmos halt nicht. Also Atmos ist quasi ein Format, was von Grund auf dafür sorgt, dadurch, dass es eben anders funktioniert, dass du kein Summ-Mastering am Ende machst, wie im klassischen Sinne, dass du dynamischer bist.
Mhm.
Hast du das dann? Das muss man auch sagen, da bin ich jetzt, da ist es jetzt so ein bisschen Halbwissen, da bräuchte ich eigentlich Eric, meinen Co-Engineer auf Changeling, der halt alle technischen Fragen halt aus dem FF beantworten kann. Aber zum Beispiel, ich habe zum Beispiel letztens eine Hardcore-Band gemischt. Und da war am Ende die LUFS war -7. Und das ist halt wirklich verfickt laut.
Die was? Was war da was?
LUFS.
Lufs.
Die Lufs. Also das ist quasi die Ausgabelautstärke. Und es klingt für jemanden, der sich damit nicht auskennt, erstmal, -7 klingt ja leise. Nee. Also -7 heißt, es ist wirklich so laut.
Ja, -12 ist der Standard oder so. Oder -16.
Irgendwas zwischen irgendwas so um minus 10 plus minus sind halt aktuelle Produktionen. So. Und minus 7 ist schon verfickt laut. Und so war es auch gedacht. Und Atmos, grundsätzlich, da gibt es eigentlich ein Limit von minus 18.
Okay.
Na, also das heißt, grundsätzlich, Atmos ist leiser, dynamischer und hat halt eben einen ganz eigenen anderen Vorgang für dafür, wie Mastering funktioniert. Und das war ein großer Lernprozess bei Changeling, weil ich natürlich, ich hatte diese Abläufe und das Künstlerische voll im schon vorgeplant und habe mich dann einfach daran gemacht, die Musik dafür zu schreiben. Und ja, und dann habe ich das einfach mal hart manifestiert, dass ich das irgendwann auch machen konnte. Und dann saß ich halt in diesem Atmos-Studio mit Eric und durch Eric, der mir die Gelegenheit gegeben hat, ohne eigenes Atmos-Studio diese Platte einfach zu mischen in 7.1.4. Und dann hat sich sehr schnell rausgestellt, dass es alles zwar total geil und aufregend und cool ist, aber dass man halt wirklich auch sich dann als Metal-Mischer einen Haufen Kram überhaupt erstmal überlegen muss, wie man ein ähnliches Feeling der Musik hinkriegt in einer Situation, wo einem das, was dieses Feeling normaler, der Lautheit und dieser Soundwand, dieser Wall of Sound gibt, wo das einfach gar nicht möglich ist technisch. Also wie kriegt man das hin? Und ich muss fairerweise sagen und ganz ehrlich zugeben, hey, wir haben halt wirklich Wochen und Monate daran rumgewerkelt und ich war die ganze Zeit immer nicht zufrieden. Dachte, ja, okay, wir müssen es irgendwie hinkriegen, dass diese künstlerische Sache, diese 360-Grad-Geschichte koexistiert damit, dass dieses Album aber in Atmos gleichermaßen als Metal-Album, als modernes Metal-Album funktionieren muss, was halt einfach ohne Ende knallt. Und das war schwierig. Und um nochmal aus dem Nähkästchen zu plaudern, als wir angefangen haben damit, haben Eric und ich uns die damals aktuelle Apple Music Metal in Atmos Playlist angehört, wo dann so Sachen drin waren wie Ishan und Animals as Leaders und solche Sachen. Und ja, ohne irgendwen angreifen zu wollen, wir fanden alles kacke.
Ja, ist leider so.
Und
ich habe ja auch reingehört in einigen Alben.
Und ganz kurz, also vom Atmos, wie die den Atmos aufgebaut haben, das fandst
du. Ja, ja, also die Atmos-Mix, okay. nicht die Musik, nicht die Songs. Auch nicht die grundlegenden Sounds, sondern einfach, wie diese Musik in Atmos funktioniert und wie die diesen Raum nutzt, war teilweise hanebüchen und teilweise eben auch ein Rückschritt zum Stereo. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die eine Erfahrung, die viele Leute schon gemacht haben, die halt das Marketing gesehen haben und die was darüber gehört haben. Und dann hören die sich das zu Hause an. Und das kannst du ja machen. Du kannst halt einfach bei Apple Music kannst du halt einfach aufs Dolby-Zeichen gehen, wenn es angeboten wird, hörst du das an über deine AirPods und dann sind viele Leute natürlich total enttäuscht und denken so, was, das soll es jetzt sein? Es klingt ja schlechter als vorher. Ja, auf jeden Fall. Und zwar, und das ist eine Erfahrung, die wir auch gemacht haben, es sind zwei Sachen dabei, über die man nachdenken muss. Erstmal, will man jetzt in der Zeit, in der physikalisch es noch nicht möglich ist, diesen Surround-Sound auf Kopfhörer oder Stereoboxen runterzubrechen, will man, weil das Marketing sagt, dass es aber geht und die Leute das hören, will man versuchen, einen Mix zu machen, der unter Kopfhörern und in Stereo auch funktioniert und irgendwie okay klingt. Dann beschneidet man aber die ganz krass sofort die künstlerischen Möglichkeiten in Surround. Will man das machen? Will man also diesen Kompromiss machen oder will man halt all in gehen? Und also ich habe dann die Entscheidung getroffen, den Kopfhörer-Mix komplett zu ignorieren.
Ja, das ist auch gut so. Also ich habe mittlerweile zwei gute Alben gehört. Das neue Dream Theater-Album klingt in Atmos ziemlich gut, finde ich. Also
ist ja auch ein geiles Album.
Ja, also cinematisch auch und so, das haben die echt schön aufgebaut, auch so das Thema. Und das aktuelle Opus-Album klingt mega gut in Atmos.
Okay, darf ich dich fragen, aber, wie du Atmos gehört hast?
Ja, in meinem Wohnzimmer auf der Heimstereo-Cinema-Anlage
in Atmos. Aber was heißt das genau? Also klar, du hast es in Atmos im Format gehört, aber was ist dann denn dein Setup zu Hause? Also wie viele Boxen und wie sind die angeordnet?
Ich habe Ich habe tatsächlich 7 Boxen auch, ja.
Okay.
Ein Center, vorne 2, hinten 2 und in der Mitte 2, genau.
Okay, ja. Cool. Das heißt, du hast 7.1 quasi.
Sozusagen, genau.
Okay.
Ja, mit Center plus Sub.
Ja, okay, cool. Also dann solltest du auf jeden Fall auch, wenn
dir... Das ist optimal eigentlich.
Ja, ist nicht optimal, weil dir dann in Atmos natürlich die Ceiling-Speaker fehlen, aber...
Ja, die fehlen mir noch.
Aber davon abgesehen ist es so für so ein... Für so ein Heim-Setup, also da kannst du halt schon wirklich dann auch ein Urteil darüber abgeben, ob dieser Atmos-Mix halt funktioniert oder nicht. Das ist dann schon eine Variante, wo man auf jeden Fall sich die Musik dann in Ruhe und anhören kann. Deswegen verstehe ich auch total, was du vorhin meintest, ne? Dass man dann Musik auch wirklich mal genießen kann. Da bist du nahe genug an der originalen Vision dieses Mixes dran, um halt wirklich da einzutauchen, auch wenn du nicht 100% dran bist.
Nee, das geht ja auch nicht. Also optimalerweise braucht man ja wirklich auch noch mehr Abstand und Kino und am besten irgendwie genau in der Mitte sitzen, damit man wirklich alles...
Auf jeden Fall, ja. Ja, genau.
So auch hört, ne?
Ja, und das ist halt super. Ja, bitte?
Dann muss ich das auch mal ausprobieren, weil ich meine, okay, ich habe hier in meinem Tonstudio, in Anführungsstrichen, in meinem Arbeitsspace, habe ich eine 1.0 Anlagesystem, weil ich ja nur eine Box habe aktuell.
1.0. Geil.
Aber tatsächlich, das würde mich mal interessieren, wie das sich auswirken kann. Es wird wahrscheinlich lange nicht so nah an dem Effekt sein, aber in meinem Gaming-Bereich tatsächlich, oder in meinem Gaming-Studio habe ich zum Beispiel sehr teure, hochwertige Kopfhörer, die so ein 5.1, ja, ich weiß, du schüttelst mit dem Kopf rum. Ich habe ja auch gesagt, das wird nicht unbedingt das gehen, aber dieses 5, weil das tatsächlich dieser ganze Surround-Kram im Gaming extremst wichtig ist. Also zum Beispiel in dem Spiel, was ich im E-Sport-Bereich zocke, ist es halt wichtig, dass wenn du einen Schuss hörst, wenn du nur hörst, ihn lokalisieren kannst, ob er von links hinten oder rechts oben kommt quasi. Und du hast ja auch sowas wie Proximity-Chat und so, dass halt, wenn jemand weiter weg ist, dann hörst du ihn auch leiser links und so weiter und so fort. Mhm. Aber das müsste ich mal ausprobieren. Ja, ich glaube, es wäre so das, wo ich am ehesten an einen Surround Gefühl rankomme als meine 1.0 Anlage oder meine Anlage im Auto, wo dann nebenbei noch das Grundgeräusch des Autofahrens zu hören ist.
Ja, im Gaming-Bereich ist diese Technologie schon viel mehr integriert als im Musikbereich und gerade im Metal ist es halt, also im Elektronikbereich wird es mehr und mehr gemacht und Eric Horstmann, der mit mir das Album zusammen gemischt hat in Atmos, der ist halt auch vor allem da tätig. Der macht halt eben so Sachen wie Moderat, Mode Selector und Curse im Hip-Hop hat er auch gemacht, solche Sachen. Und für ihn ist es sein allererster Kontakt mit Metal auf dieser Ebene. Mhm. Und Erik ist einfach ein richtig krasser Motherfucker, muss ich schon sagen. Also der hat es mit mir so durchgezogen, der ist wirklich eine extreme Bereicherung für mein Leben. Naja, auf jeden Fall, wir haben eben, um da wieder anzuknüpfen, wir haben eben diese Playlist uns angehört und gesagt, okay, das ist es halt nicht. Es muss doch Mittel und Wege geben, das halt so zu machen, wie ich das im Kopf hatte und wie er dann eben auch infiziert wurde von dieser Vision. Er hat halt als Profi dann auch sich das angehört und dachte so, weißt du was, das können wir doch einfach besser. Lass uns das doch einfach besser machen. Und das war eben nicht so, dass wir einfach aufgestanden sind und es besser gemacht haben, sondern wir haben halt wirklich dafür gelitten und geblutet und uns gestresst. Und jetzt sind wir aber an dem Punkt. Und jetzt durch diesen Prozess wissen wir auch, warum wir das besser machen konnten, wo andere das vielleicht noch nicht so erreichen konnten. Zum Beispiel hat es dann, Justin, das wird dich gleich extrem entweder freuen oder du wirst dir die Haare raufen. Ich habe das Album ja eben schon seit Jahren fertig. Und es kommt jetzt raus. Und dieses Jahr, als wir den Atmos-Mix angefangen haben, hab ich dann gemerkt, fuck, ich muss zurückgehen, jetzt in kürzester Zeit. Ich muss die gesamte Platte neu lernen und ich muss sämtliche Rhythmusgitarren des gesamten Albums nochmal quad-tracken, damit wir einfach 4 Rhythmusgitarren für Atmos haben, weil sich sonst einfach diese Wall of Sound, die wir sonst von einer Seite von der Front haben, durch 2 Gitarren-Takes, damit das zu einer, das ist ein Spruch, den Eric erfunden hat, zu einem Room of Sound wird. Damit du nämlich einfach diese Wand, dieses Gefühl der Wand
ins Dreidimensionale wird.
Das Dreidimensionale.
Vom genau, Zweidimensionalen genau. ins Dreidimensionale.
Quasi. Genau, und das ist nämlich also ist ein ganz simpler Faktor, warum halt ganz viele Metal-Produktionen in Atmos nicht so funktionieren, weil sie halt einfach sind halt Stereo vorne. Dafür sind die Spuren aufgenommen und ausgelegt, weil es einfach nichts gibt, was du nach hinten schieben kannst. Außer dann halt Sachen wie Klavier oder Orchester. Zum Beispiel nix gegen Jens Bogren, ne? Der ist einer der allergrößten. Toller Mischer, toller Typ. Aber Ishan, das letzte Album von Ishan, fantastisches Album, klingt phänomenal in Stereo, super Mix, bin großer Fan. Und wir haben es in Atmos gehört und ich dachte so, okay, also das wird es jetzt auf jeden Fall richtig rocken. Das muss ja richtig geil sein. Ich halte so viel auf Jens Bogren. Und es war eine wahnsinnige Enttäuschung, weil einfach die Band vorne in Stereo steht, eine kleine Band, weil nämlich auch in der Produktion, ja, wie ich vorhin erklärt habe, die ganzen verschiedenen Instrumente, die müssen ja kleiner gemacht werden. Das heißt, du hast diesen quasi die in Stereo kleiner gemachte Band mit ganz kleinen, süßen, zarten Signalen. Und dann hast du hinten ein fettes Orchester. Und du stehst das so, wie so jemand, der im Orchestergraben steht und weder sich das eine noch das andere konzentrieren kann. Furchtbar. Ja, also sorry an Ishan und an Jens Bogen, aber das konnte es irgendwie nicht sein. Und dann haben wir halt schnell gemerkt, okay, wir müssen das Ganze ganz anders aufziehen. Und deswegen musste ich zum Beispiel die gesamte Platte nochmal neu einspielen, um halt, also ne, die Rhythmusgitarren, nicht die Gitarren, und das sind halt einfach mal 60 Minuten Musik, das heißt zwei Gitarren, 60, 120 und jetzt sind es halt 180, 240 Minuten Rhythmusgitarren. Und da habe ich dann eben auch schnell gemerkt, okay, das hat seinen Grund, warum Leute das noch nicht so flächendeckend machen, weil es einfach echt andere Herangehensweisen braucht.
Ich glaube, es ist ja auch ein riesiger Unterschied, ob du bewusst darauf sowas hinkomponierst oder halt einfach was komponierst und schreibst, wie eine ganz normale Metal-Produktion, und es dann versuchst, in Dolby Atmos zu klatschen.
Total.
Ich glaube, das 100%. Macht ja auch nochmal einen riesen Unterschied. Ja.
Und auch da möchte ich halt versuchen, mit Changelink ein Vorreiter zu sein, weil ich das halt gemacht habe. Also ich habe angefangen, wie ich vorhin ja meinte, ne, mit den Storyboards und diesen kleinen Geschichten, um halt genau dafür zu schreiben. Und das habe ich halt gemacht, als ich noch gar nicht wusste, wie das technisch wirklich funktioniert ist, dann zu mischen. Und jetzt haben wir das so weit getrieben, dass halt Leute das hören und halt wirklich eine tiefgreifende Erfahrung davon haben. Das, so viel kann ich schon mal versprechen. Also viele Leute haben das jetzt gehört in Auszügen und waren halt alle total geflasht davon, weil das halt so immersive ist, weil diese Musik jetzt wirklich um dich herum passiert und weil auf dem Album ganz viele Sachen eben schon so geschrieben sind, dass sich dann verschiedene Ebenen, die du in Stereo als eins hörst, dass die sich dann plötzlich aufteilen, vorne, links, hinten, vorne, rechts oder eben schräg oben und dass da wirklich jetzt Klanggebilde entstehen und die Musik auseinanderziehen im besten Sinne, das kannst du dir halt nicht wirklich vorstellen, bevor du es nicht gehört hast. Und es gibt ja zum Beispiel den Song Abdication, den habt ihr noch nicht gehört, also Justin, du hast ihn gehört, Robin, du noch nicht, nächste Woche kommt ja das Album raus, die erste Hälfte des Songs ist ja Orchester auf eine ganz spezielle Art und Weise und cleane Gitarre, verschiedene cleane Gitarren, und diese cleanen Gitarren und das Orchester, die sind alle polymetrisch und da spielen verschiedene rhythmische Ebenen, da gibt es dann so Momente, wo das ist irgendwie 13 Achtel gegen 11 Achtel gegen 12 Achtel gegen 17 Achtel. Und das klingt jetzt erstmal nach totaler Prog-Kacke, aber es ist gar nicht, wenn man das hört, es ist so geschrieben, dass es nicht kompliziert wirkt, sondern es wirkt halt wie ein sich stetig verändernder Fluss von Informationen, der sich dann irgendwann auflöst. Und das ist in Stereo geil. Aber in Atmos hast du das Gefühl, und ich habe das noch auf so einem Storyboard damals aufgeschrieben, als ich das angefangen habe zu schreiben, das sollte so wirken, als wenn du in einem Uhrengeschäft stehst. Du stehst, falls jemand schon mal in einem Uhrengeschäft war, wo halt überall Uhren hängen und die ticken alle, aber die ticken alle so ein bisschen unterschiedlich. Und es ist so ein ganz interessanter Vibe, der dein Gehirn so ein bisschen kitzelt, weil man das Gefühl hat, dass man mal hier hinhören kann und mal da und alles ist angenehm, aber das ist alles so leicht asynchron und macht so ein ganz spezielles Gefühl. Und dieses Gefühl wollte ich halt mit der ersten Hälfte von Abdication eben auch abbilden. Und wenn man das in Atmos jetzt hört, wie diese verschiedenen Ebenen von unterschiedlichen Orten kommen, das ist wirklich richtig geiler Scheiß, Mann. Das ist wirklich richtig geil.
Ah, da freue ich mich schon drauf. Da.
Geil.
Und ich, das, ja. Ja.
Ich glaube, das wäre echt ein Segen, wenn irgendwann die Technik so weit ist, dass sowas einfacher zu konsumieren ist für die meisten Leute auf dieser Ebene oder dieser Erfahrung.
Total.
Weil das ist ja leider das Traurige daran, dass man halt sich so eine Mühe und so einen Aufwand dafür macht für sowas und es dann doch eher von einem geringen Teil an Leuten konsumiert wird. Man macht ja auch etwas für eine Nische und auch für Leute. Das ist ja auch richtig und wichtig, dass man so eine Leidenschaft auch für eine, ich sag mal, sehr audioaffine Nische irgendwie mitbringt. So. Aber ich denke mir jetzt, wo ich das höre, geil, ich würde das auch gerne mal hören. Aber ich habe halt nur ein 1.0-System und kein
7.1.4. Ja, aber dem kann geholfen werden, mein lieber
Justin. Dem kann geholfen werden. Oder gibt es Neuigkeiten, von denen ich noch nichts weiß?
Oh, ja, tatsächlich, weil wir durch die Unterstützung von Genelec, der Boxenfirma, über deren Systeme wir gearbeitet haben, haben wir die Gelegenheit, am 21. Mai und am 23. Mai, jeweils den gesamten Tag über, in dem Showroom der Firma in Berlin, also Genelec, die Firma, die stellt uns ihre Räumlichkeiten mit ihrem großen Atmos-System zur Verfügung und da präsentieren Eric und ich das Album immer so im 90-Minuten-Takt. Den ganzen Tag läuft es durch und wir moderieren das jedes Mal an und du kannst dir das gesamte Album in Atmos anhören, in einem perfekten Szenario. Und wir versuchen, die Gruppen so klein wie möglich zu halten, sodass halt es nie über 10 Leute parallel sind, hoffentlich, damit keiner außerhalb von dem Sweet Spot in der Mitte wirklich sitzen muss. Und alle anderen können halt nebenbei in der Lounge mit mir reden. Florian wird da sein, Morian. Ich und Eric, wir sind so die drei Kernleute, die Ansprechpartner. Und es werden auch ein paar andere Leute hoffentlich mit Sicherheit da sein, die auf dem Album mitgearbeitet haben. Und das wird dann so der quasi die finale Form des Albums und da können die Leute, die es schaffen, da zu sein, wirklich diese finale Version und die Vision des Albums, wie es eigentlich gedacht ist, dann halt wirklich in total relaxter Atmosphäre genießen. Ist auch ein Umsonst-Event. Ich werde natürlich Merchandise verkaufen und es gibt ein bisschen Getränke und Kram. Aber das ist, darauf läuft's hinaus.
Geil, ich habe mir den 23. Mal notiert, da geht es dann ab nach Berlin, weil das würde ich, das ist ein Freitag, ja, der 23. Mai, wenn ich das richtig gesehen habe, das würde mich mal hardcore interessieren, ich glaube, da werde ich auf alle Fälle mal nach Berlin fahren.
Cool,
das würde mich total
freuen.
Und das ist natürlich auch ein, oh Gott,
ja.
Aber hey, aber Robin, du sitzt ja nah dran, du hast ja mit deiner 7.1-Anlage du wirst die Platte auf jeden Fall in der Variante zu Hause hören können, die dir halt ein ähnliches Gefühl auf jeden Fall vermittelt. Deswegen, auch du wirst zum Glück dann die Möglichkeit haben, das einfach zu streamen und genau das, was wir jetzt besprochen haben, dann eben auch zu hören.
Ja, super. Ja,
ich habe es auch jüngst etwas nochmal erweitert, also mein System.
Okay.
Ja, die ist sehr schön, weil das ist natürlich ein Aufruf auch an alle Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, dass wer sich für sowas interessiert und wer die Platte, die nächste Woche erscheint, auch sehr gut findet, der ist natürlich auch gerne herzlich eingeladen, am 21. oder am 23. nach Berlin zu kommen.
Genau. Oder ich habe einen noch, ganz kurz unterbrechen
darf. Nee, da wollte ich gerade darauf hinweisen, worauf du wahrscheinlich
jetzt nämlich eine ganz frische Info von heute.
Okay.
Am 31. Mai und 1. Juni in Frankfurt.
Ah, oh, nice.
Da findet die Metalcon statt.
Ja, genau, stimmt, im Kohlekeller. Ja, genau, stimmt.
Richtig, Kohlekeller, was, wie, wo?
Also mit Christian Kohle, wie
er
auch immer.
Der wird auch da sein, habe ich gesehen, ja. Aber also er ist ja nicht der Mann dahinter, er ist so einer der Leute, die da
sprechen. Nee, ich habe nur die Werbung von ihm gesehen. Ja.
Genau. Und Adam Getgood wird da sein.
Genau, Neil
Krim wird da sein, also viele Szenegrößen. Und wir werden da auch, so wie es heute jetzt gerade, Stand heute, ist noch ganz frisch, noch nicht announced, aber wir werden auf jeden Fall einen Changeling Atmos Mix Breakdown machen. Und ich werde wahrscheinlich auch bei einer Podiumsdiskussion dann dabei sein, bei dem Thema. Das heißt, wer es nicht nach Berlin schafft, das ist natürlich viel relaxter bei dieser Session in Berlin als da. Und wir werden auch nicht das gesamte Album dann da präsentieren können. Dafür wird es einfach nicht reichen, die Zeit. Aber wir werden, also ich und Eric, wir werden beide da sein und da auch was zum Thema Changeling in Atmos machen auf der
Retrocon. Nice. Dann muss lohnt sich ja, dass ich da. Ach, Frankfurt ist halt leider nicht so nah wie Berlin. Berlin sind 6 Stunden, Frankfurt ist halt nur 40 Minuten. Mal gucken, ob ich dann Frankfurt. dann werde ich da auf alle Fälle gucken, dass ich da irgendwie rumkommen kann. Aber sehr, 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 sehr cool. Und dann spielst du ja jetzt auch live, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe.
Korrekt, ja, richtig.
Und zwar am?
Also nächste Woche, am 24. und am 25. sind 2 Release-Shows quasi. Am Samstag kommt die Platte raus. Samstag? Nee, am Freitag kommt die Platte raus, am 25. Und am Donnerstag und am Freitag spiel ich 2 Konzerte, wo wir halt auch einen Haufen Songs von dem Album zum ersten Mal spielen. Und da freue ich mich natürlich sehr drauf.
In der kompletten Bandbesetzung oder?
Jein, also ich spiele das mit meinem Trio plus Gäste. Dazu muss man natürlich wissen, also eine Band oder ein Projekt wie Changeling ist natürlich wahnsinnig aufwendig und teuer an einen Ort zu bringen. Mike ist in Florida, Florian ist in den Niederlanden, in Rotterdam. Aaron ist jetzt gerade in Spanien, aber wohnt in London, in UK, und ich in Deutschland. Das natürlich, also Gigs zu spielen, ist fast ein Ding der Unmöglichkeit, gerade bis wir hoffentlich noch Unterstützung bekommen von der Booking-Agentur. Das ist für mich einer der nächsten großen Schritte, da Unterstützung zu bekommen, um halt es möglich zu machen, zum Beispiel für Festivals, diese Band auf die Bühne zu bringen. Und jetzt, aber es ist ja mein Projekt, es war ja auch immer mein Soloalbum, bis es dann gesigned wurde von Seasons of Mist und dann die Idee im Raum stand, lass uns doch einen eigenen Projektnamen dafür nehmen, wofür dann quasi der Albumtitel, der vorher schon stand, zum Projektnamen wurde. Und deswegen ist es so, ich würde natürlich am allerliebsten eben auch genau das wie auf Platte den Leuten zeigen und genau diese Menschen, gerade Leute, die ich so wahnsinnig gerne habe und mit denen ich so wahnsinnig gerne Musik mache, wie Florian oder Aaron, eben auch auf die Bühne zu bringen für dieses Material. Aber das ist halt ökonomisch momentan ein Ding der Unmöglichkeit. Florian hätte es fast geschafft, vorbeizukommen für die beiden Shows, aber das geht aus zeitlichen Gründen und familiären Gründen bei ihm nicht. Dafür wird er halt bei den Atmos-Sessions dabei sein. Und ich spiele diese Konzerte mit meinem Trio, dem Fountainhead Trio, mit Ruven Haliti am Bass und Chapman Stick. Ganz hervorragender Musiker, der auch auf Changeling zu hören ist. Und am Schlagzeug ist Phoenix Gayet, der auch auf Changeling dabei ist, allerdings als Orchestrator. Der hat den finalen Track Anathema orchestriert und hat da fantastische Arbeit geleistet. Und das heißt, es sind 2 Leute im Changeling-Kosmos, die aber beide eben auch hervorragende Instrumentalisten sind. Und wir haben letztes Jahr schon zusammen gespielt und da haben wir noch nicht so viel Changeling-Material gespielt, sondern meinen alten Solokram und Obscura-Zeugs und noch ein paar andere Überraschungssachen. Und diesmal ist der Fokus halt auf dem Changeling-Material. Aber wir spielen tatsächlich auch, wir spielen den Song, den habe ich mit 17 geschrieben. Und das ist auch extrem geil, wie sich das gerade entwickelt, dass wir halt sowohl das top aktuelle Material damit spielen können mit dieser, in diesem Format, und wir können halt auch einfach Sachen zurückbringen, die ich noch niemals live spielen konnte, mit denen ich schon mein ganzes Leben lebe und die mir auch wichtig sind, und das ist super spannend und da freue ich mich schon sehr drauf.
Sehr cool. Wo spielt ihr in Berlin?
Wir spielen im Reset Club in Berlin. Und dann einen Tag später spielen wir in Stettin, Polen, und frag mich bitte nicht, wie der Club heißt, ich habe es komplett vergessen. Aber jeder, der sich dafür interessiert, soll mir einfach bitte bei Instagram oder Facebook folgen, und dann seht ihr diese Dinge natürlich auch, wo das genau ist. Oder schreibt mich einfach an, wer vorbeikommen mag, würde ich mich natürlich sehr freuen. Genau.
Ja, sehr gut. Dann ist das doch auch die perfekte Gelegenheit, um nicht nur diese Folge abzuschließen, aber auch darauf hinzuweisen, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, die jetzt mehr wissen wollen über Tom Geldschläger, natürlich auf seinem Instagram-Kanal vorbeigucken können, auf seiner Facebook-Seite oder auch auf seiner Webseite. Und ansonsten würde ich sagen, macht euch auch gefasst. Nächste Woche kommt Changeling raus. Definitiv ein Album für die Metal-Fans. wusste ich jetzt, vor allem nach den 2 Stunden, die wir jetzt gesprochen haben, auf alle Fälle, glaube ich, jedem bewusst sein soll, jedem klar sein sollte, hey, das lohnt sich, in diese Platte reinzuhören. Am besten mit den besten Soundbedingungen. Also macht's nicht wieder, lieber Justin, macht's wieder, lieber Robin. Wobei so eine 1.0-Anlage ist unschlagbar, sag ich dir.
Stereo geht auch.
ja, und in diesem Sinne danke dir sehr, 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 sehr gerne, Tom, dass du hier bei uns wieder in unserer Show zu Gast warst und auch mal ausgiebig über den Dolby Atmos Sound im Metal-Musik gesprochen hast. Das ist wirklich eine Besonderheit. Da bin ich sehr gespannt, wie die Reise da in Zukunft noch, oder wo die Reise in Zukunft damit auch hingehen wird, in der Metal-Industrie, in der Metal-Szene.
Ja, voll. Sehr spannende Zeiten da gerade.
Auf alle Fälle.
Ey, ich bedanke mich für die Einladung nochmal. Gerne wieder. Nächstes Mal vielleicht mit einem anderen Thema. Auch immer sehr interessant.
Fretless Gitar.
Zum Beispiel. Also Tom, ich weiß, Tom kann über vieles sehr, sehr gut reden. Und deswegen ist Tom auch immer wieder ein gern gesehener Gast hier natürlich auf unseren Formaten. Und in diesem Sinne würde ich natürlich uns bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen auch bedanken für jeden, der zum Beispiel bei Spotify vorbeischaut oder bei iTunes und dort eine 5-Sterne-Review abgibt. Das hilft immer sehr, 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 den Kanal zu pushen, sodass auch mehr Leute in Genuss von Let's Talk Guitar zu kommen. Schaut auch gerne bei unserem Discord vorbei und diskutiert über die aktuellen Folgen oder auch über anderen Kram, zeigt, was ihr auf dem Kasten habt beim Gitarre spielen oder redet, nerdet über Gear. Und ansonsten steht auch weiter natürlich die Umfrage noch da, wo fleißig jeden Tag irgendjemand mitmacht, weil ja, die wird auch noch ein Jahr lang dort bleiben, die unsere Umfrage, weil der liebe Justin anstatt das Monatsabo aus Versehen das Jahresabo gekauft hat. Und diese Umfrage wird natürlich jetzt genutzt.
Wofür hast du eine Umfrage gemacht?
Wir hatten eine Umfrage für Let's Talk Guitar gemacht, um so ein bisschen Telemetrie zu sammeln und zu wissen, was interessiert eigentlich die Zuhörer.
Ah, okay,
Und es ist eine ganz spannende Sache, sollte eigentlich nur so einen Monat lang gehen, aber jo, jetzt geht's halt ein Jahr lang.
Dann hast du auf jeden Fall eine Menge Daten am Ende.
Ich hab ein paar Daten, ja, und ich benutze auch diese Umfragen für alles andere, weil ich mir gedacht habe, nachdem ich aus Versehen dieses Jahresabo abgeschlossen habe, ne, da wird jetzt alles zugeballert mit Umfragen, was es gibt. Nach jedem Date, was ich irgendwie habe, wird direkt eine Umfrage verteilt, weil ich habe jetzt die Möglichkeit dazu, so viele Umfragen zu machen, wie ich will. Naja, in diesem Sinne wünschen wir alle viel Spaß beim Üben. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Auf Wiederhören.
Danke dir.
Tschüss.
Ciao. Macht's gut.
Super. Okay, also.